Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bogatzky. Guten Morgen und herzlich willkommen. Wer wohl ist der berühmteste Syrer in Deutschland? Den Namen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad hat jeder sicherlich schon mal in den Nachrichten gehört. Aber für junge Internetmenschen, deren Heimat YouTube mit seinen Filmen ist, trägt der berühmteste Syrer in Deutschland wohl einen ganz anderen Namen. Willkommen, Firas al-Shatter.
Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Warum ist Lachen für Sie eine internationale Sprache?
Weil alle Menschen lachen auf denselben Sprache. Man versteht, wie es ihm gut geht, wenn man irgendwie für den anderen lächelt. Und das ist halt, was jeder Mensch braucht. Vor allem zum Beispiel morgen früh, wenn du aufstehst, auf der Straße läufst, in der Bahn oder was noch immer. Wenn jemand für dich lächelt, dann hast du einfach einen wunderschönen guten Tag. So.
Und wann haben Sie heute Morgen das erste Mal so richtig herzlich lachen müssen?
Also für mich halt immer, wenn ich morgen aufstehe, da springt mein Hund auf mein Gesicht und beginnt einfach auf mein Gesicht mich zu lecken und so weiter. Und das halt für mich beginnt einfach einen wunderschönen guten Morgen. Ich lache sofort und sage, hey Zucchini, hör auf jetzt, ich bin schon aufgestanden. Und dann lachen wir so, so beginnt mein Tag auf jeden Fall.
Firas al-Shatter, der bei YouTube zu einem echten Star wurde. Vor ziemlich genau 3 Jahren gab es das erste Video in der Reihe Zucker zu sehen.
Zucker, genau.
Zucker.
Genau.
Zucker heißt Zucker. Was?
Zucker, also ich wollte halt einen Namen, die fast jeder auf jeder Sprache versteht. Also es auf Arabisch heißt Zucker, auf Deutsch Zucker, auf Englisch Sugar. Also es halt fast überall auf jeder Sprache. Es ist etwas Süßes, was jeder mindestens in Kindheit gemocht hat und meistens bis heute mögen.
Ein Araber beschreibt da die Deutschen. Wie viele Videos sind das inzwischen geworden?
Also in Reihe Zucker habe ich bis jetzt, glaube ich, etwa 18 Videos oder bis zum 22, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ich mache auch nicht nur Zucker. Also ich habe mein eigenes Fernsehen-Online-Programm so bei Deutsche Welle, heißt Firas Benen Nas, das ist halt auch eine andere Reihe, das ist ein anderer Videos und auch mache ich mal.
Auf Deutsch heißt das was?
Firas Benen Nas, es ist eigentlich bei Deutsche Welle Arabisch, aber es gibt auch Folgen, die auf Deutsch und das bedeutet Firas unter Menschen, das ist so ein Format, in dem ich Deutschland vorstelle für die Leute, die nicht in Deutschland leben. Sachen, was wir hier für mich was Neues, was ich vorher in meiner Heimat nicht könnte. Was ist Biomarkt? Wir haben sowas nicht. Oder Sexshop. Was gibt es in Sexshop? Und solche Sachen halt versuche ich halt auf eine witzige Art und Weise meine Videos zu drehen. Und Hundeschule, was ist das Hundeschule und so weiter. Solche Themen behandelt in den Reihen. Es ist halt spezifisch für die Menschen, die nicht in Deutschland leben, damit die wissen halt, wie ist es das Leben hier in Deutschland.
Weil die Deutsche Welle ja in die ganze Welt strahlt. Und wer guckt das in arabischen Ländern? Gibt es da Reaktionen?
Natürlich, also die arabische Abteilung bei der Deutsche Welle ist es die größte Abteilung überhaupt. Wenn wir Videos posten, hat mindestens 1,5 Millionen Klicks auf Facebook und so weiter. Also es gibt Menschen auf der ganzen Welt, die das gucken. Die Araber, die von Algerien, Tunesien bis Marokko und bis zum Dubai, Saudi-Arabien, auch in Syrien, also wirklich kriege ich Kommentare von der ganzen Welt, arabisches Welt meinte ich, also die diese Serie auch gucken.
Aber wenn den jetzt über die Deutsche Welle ein deutscher Sexshop vorgestellt wird, wie, ja, was sagen die da?
Es ist halt, das ist hier, es ist halt für viele Menschen ist es etwas unakzeptabel, also auf jeden Fall, manche Menschen halt gucken, oh Gott, was ist halt jetzt, Firas, machst du eine Folge über Sexshop, hast du nicht was anderes zu tun, dass du über etwas anderes Witziges redest, aber ich denke, dass wir jetzt mittlerweile halt in 2019 leben und ich zeige Sachen, was es in Deutschland gibt, also es ist nicht nur Sexshop, sondern Biomarkt, Hundeschule, andere Sachen, was man halt irgendwie in anderen Ländern oder zumindest ich in meiner Heimat in Syrien nicht gesehen habe. Und hier gibt es, und deswegen will ich das auch zeigen für die Menschen, die noch woanders leben und das noch nicht gesehen.
Wie kam es denn überhaupt zu Zucker? Zucker war ja der Einstieg in die ganze, ja, in ihre Medienprominenz. Wie kam es damals überhaupt dazu?
Das war eigentlich total Zufall. Also ich habe in 2014 ein Experiment gemacht und das war so, als Pegida angefangen haben zu demonstrieren. Ich habe überall im Internet über Pegida gehört und gelesen und überall, man liest nur über die Leute, die gegen den Ausländer, und dachte ich, ey, was ist los? Sind die jetzt alle Deutsche gegen uns geworden? Ich will einfach gucken, und deswegen bin ich halt auf der Straße gegangen, hier am Alexanderplatz. Mit verbundenen Augen habe ich mich auf der Straße gestellt und ein Schild dabei steht darauf: Ich bin syrischer Flüchtling, ich vertraue dir, vertraust du mir? Dann umarme mich. Und ich habe einfach gewartet.
Und wie lange hat es gedauert, bis der Erste dann kam und sie umarmt hat?
Also das kann ich dir jetzt hier schwierig sagen. Also glaube ich, vielleicht 6-7 Minuten, das weiß ich nicht, weil ich habe verbundene Augen, ich stehe, ich weiß es nicht, wann das Erste gekommen ist. Aber damals hatte ich dieses Video nicht im Internet gepostet. 2006, das habe ich dann das erste Video gemacht, im Internet gepostet, ohne Erwartung, dass ich irgendwie dieses Video mein ganzes Leben ändern wird.
Aber Sie waren 2013 nach Deutschland gekommen, wegen eines Dokumentarfilms über Syrien, darüber reden wir später noch, da haben Sie den deutschen Filmproduzenten Jan Heilig kennengelernt. Und mit dem haben Sie dann Zucker entwickelt. Aber gab es denn da irgendwie dann auch nochmal, abgesehen hier von Ihrer Geschichte am Alexanderplatz, gab es denn da irgendwie auch nochmal so einen speziellen Anlass, weshalb Sie gesagt haben, so eine Reihe, die machen wir jetzt bei YouTube?
Auf jeden Fall. Das war sofort nach das erste Video. Ich habe nie erwartet, dass ich von einem Video über 4-5 Millionen Klicks kriege auf Facebook, obwohl dass ich vorher niemand mich kannte. Und dann irgendwie tausende und tausende Kommentare die Menschen, war die Motivation, um weiterzumachen. Weil die Menschen immer geschrieben, ah, wir freuen uns auf das nächste Video, wann kommt das nächste Video? Ich selber war ich überrascht. Im Februar 2006 musste ich jeden Tag 10 bis 15 Interview machen, und das war
am Anfang, genau, da kamen alle Medien und da
nicht nur in
tagelang Deutschland.
Tagelang, nicht nur in Deutschland, selbst in China. In China, die haben kein YouTube und kein Facebook, und trotzdem kommen die, haben die Reportage über mich gemacht, chinesisches Fernsehen, Staatsfernsehen, die haben mit mir Interviews gemacht und die haben eine Reportage über mich gemacht, obwohl dass die keine YouTube haben. Also das war für mich wow.
Wären Sie denn, wenn Sie jetzt durch Berlin laufen, werden Sie erkannt?
Natürlich, also es ist halt nicht nur in Berlin, also es passiert mit mir auch in anderer Städte. Ich bin halt viel unterwegs durch die Lesungen, die ich mache, mit meinen Büchern auch mittlerweile, und halt wirklich von Leuten viel erkannt auf der Straße oder in der Bahn und so weiter. Das ist auch cool und schön, dass man...
Und die umarmen Sie dann alle gleich, wie auf dem Alexanderplatz?
Das ist auch natürlich, das ist immer so... Ich habe das Video im Internet hochgeladen am Freitag. Am Samstag das erste Mal, wo ich im Café reinkomme, jemand zu mir kommt: Ich habe gestern ein Video gesehen, bist du das? Ich habe gesagt, ja. Er meinte, darf ich dich mal umarmen? Das kann ich nie vergessen. Das ist von einem Tag das erste Video.
Firas Alşatay, geboren 1991 in der syrischen Hauptstadt Damaskus, noch in einem friedlichen Syrien damals.
Als ich in Syrien geboren bin, also ich kannte nie den Krieg. Also ich bin halt in einem Land geboren, wo man fast alles machen darf, außer über Politik und Freiheit spricht. Also man könnte alles machen, ziemlich cooler Land, nice Leute und so weiter, aber man hatte immer Angst von auch fast von jedem, weil man hat irgendwie die Gefühle, ah, okay, vielleicht mein Nachbar ist ein von Mukhabarat. Mukhabarat sind die Bundesnachrichtendienste halt quasi in Syrien.
Geheimdienst,
genau.
Es gibt 27 Geheimdienste in Syrien, habe ich in
also das ist, was
der Autobiografie
ich,
gelesen.
Genau, das ist, was ich könnte. Also ich könnte 27, aber wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, als was halt offiziell ist, auf jeden Fall.
Was war das für ein Elternhaus?
Also ich bin in ziemlich einfachen, kleine arme Familien in Syrien geboren. Also mein Papa hat mit Wohnung gehandelt und meine Mutter war Verkäuferin in Typischladen. Also die haben typisch verkauft und so weiter. Und mit 13 habe ich mich entschieden, damals schon Schauspieler zu studieren. Und ich habe angefangen, dann irgendwann in Syrien Schauspieler zu studieren. Aber dann wurde ich wegen meiner politischen Arbeit verfolgt und verhaftet und dann auch rausgeschmissen von der Uni, weil halt so ist es, wenn jemand gegen Assad ist oder etwas gegen Assad macht, dann wird rausgeschmissen von der Uni. Ich habe 3 Geschwister, 2 Brüder und 1 Schwester und bin ich halt die 4. von denen.
Wann hat Firas al-Shatta denn begonnen, richtig sich politisch zu betätigen?
Also für mich politisch zu betätigen, es war schon eigentlich 2011 von Anfang an bei der Revolution. Aber es passiert mit mir halt ein paar Geschichten vorher. Also das erste Mal, dass die mich verhaftet haben in Syrien, war schon als ich 17 oder 18 Jahre alt war. Aber das hat damals betrifft nicht so politische Sachen, sondern hat betrifft, dass ich Metallkleidung hatte und das so ein T-Shirt, die darauf Metallica und so weiter, das dürft man halt nicht in Syrien und deswegen haben die mich da auch verhaftet wegen Metallica-T-Shirts.
Aber Sie sind dann auch aus anderen Gründen öfter noch verhaftet worden.
Das ist schon 2011 bin ich halt öfter verhaftet. Das ist halt nach der Revolution wegen, was ich halt gegen Assad oder Demo organisiert habe und gefilmt habe und also halt quasi für die Freiheit gekämpft. Und das ist halt der einzige Grund, warum dann halt dürfen die Leute verhaften und auch dafür sogar gefoltert. Und viele von meinen Freunden sind die vor meinen Augen unter die Foltern gestorben. Gott sei Dank, ich hatte halt die Glück, dass ich rausgegangen bin, nach 9 Monaten ungefähr.
Aber Ihre Eltern haben sich freigekauft.
Genau, meine Eltern haben Geld bezahlt für jemanden, damit ich dann halt rauskomme. Aber der Deal war so, dass ich, wenn ich rauskomme, damit die mich nicht wieder verhaften, muss ich sofort den Land verlassen. Und das ist, was passiert. Also ich bin halt rausgekommen und 10 Tage danach habe ich Damaskus verlassen.
In der Autobiografie, die 2016 erschienen ist, Ich komme auf Deutschland zu, da beschreiben Sie auf grauenhafteste, realistische Weise die Folter. Kann ich überhaupt fragen, wie Sie damit inzwischen klargekommen sind?
Also es ist halt eine Zeit, in 2012 passiert mit mir, zwischen 2011 und Ende 2012, das ist der Zeit, wo ich halt im Gefängnis war, wo ich die Foltern erlebt habe und danach halt nach 8, 9 Monaten bin ich raus. Ich war die ganze Zeit auf jeden Fall am Leiden deswegen, aber ich bin in Mitte 2013 nach Deutschland gekommen und es war mir von Anfang an klar, es gibt 2 Wege in mein Leben jetzt hier. Entweder würde ich in die Ecke sitzen, Depressionen bekommen und bei der die ganze Vergangenheit denken und wird mir immer die ganze Zeit schlecht gehen und Depression haben und so weiter. Oder würde ich sagen, okay, was passiert, ist jetzt vorbei. Ich muss das nutzen, um mich stärker zu machen. Ich habe noch ein ganzes Leben vor mir und will ich die einfach haben und die Chance nutzen, um weiter zu gehen. Und das war so die Entscheidung, die ich getroffen habe. Auf jeden Fall hat das lange gedauert. Ich selber hatte ich auch Therapie gemacht, 3 Jahre ungefähr. Mein Therapeut immer fast jedes Woche besucht und es war für mich halt quasi Entscheidung, die ich am Anfang an getroffen habe, dass ich, egal, jetzt muss ich weitermachen und gleichzeitig, ich will nicht, dass ich auf etwas warte, was ich nicht weiß, ob überhaupt passiert wird. Ich will nicht irgendwie warten, bis das Ruhe in Syrien oder Frieden in Syrien und so weiter und dann kann ich meine Zukunft bauen. Nein, das kann ich nicht. Ich bin jetzt hier in Deutschland, daher will ich nicht warten, bis das irgendwie Freiheit in Syrien gibt, sondern ich will jetzt hier beginnen, etwas von meinem Leben machen und schon dann, falls irgendwann wieder Freiheit und so weiter in Syrien gibt, dann habe ich schon auch für meine Zukunft etwas gemacht, was ich auch für die anderen Menschen helfen kann und so weiter in meiner Heimat.
Aber wenn Sie heute von dieser Haft und dieser Folter noch träumen, was sind das genau für Träume? Welche Bilder sind da?
Also sind nicht Träume, auf jeden Fall sind sie Albträume. Jetzt mittlerweile, das ist sehr wenig. Vorher, also 2013 und 2014 war häufiger, war die Zeit, wo ich halt öfter Albträume hatte, wo ich dann halt Auch damals gab es für mich schwierige Zeit, wenn ich immer Kugelschreiber höre oder das
Hubschrauber.
Ja, oder halt Flug vorbei fliegt und so weiter. Ich hatte immer Angst.
Warum Hubschrauber ausgerechnet?
Das ist halt ausgerechnet, weil das immer, wenn die in der Orte, wo ich halt gelebt habe, da kamen die Kugelschreiber, da hatten die halt TNT, dieses große Bombe, und dann schmeißen die das einfach so und dann halt sterben hunderte und hunderte Menschen. Da hatte ich das selber mehrmals gesehen, und deswegen, wir sind daran gewohnt, immer morgen früh um 7, wenn die halt fliegt, müssen wir die Häuser verlassen und gucken, wo das Bombe reinkommt. Deswegen, entweder kommt sie, wo wir sind, dann kommt andere Leute, um uns zu retten, oder dann müssen wir gucken, wo die hinfallen, dann gehen wir dahin, um die anderen Menschen zu retten. Und dadurch, dass ich vorher gefilmt habe, bin ich immer rausgegangen mit meiner Kamera, um zu filmen, wo kommt dieses Bombe, und das wird dann halt passieren. Genau, und das halt hat der Angst immer bei mir gelassen, dass ich immer Angst von Helikopter und so weiter hatte. Jetzt mittlerweile, das ist nicht mehr, hat auch Zeit gebraucht, um zu fühlen, jetzt hier bin ich halt in Sicherheit.
Firas Alschatter, der 2013 also nach Deutschland gekommen ist für den Dokumentarfilm Syria Inside. Was war das genau für ein Film und wie lief das dann ab?
Die Geschichte hat auch angefangen 2011 mit diesem Film. Da gab es einen syrischen Filmemacher, heißt Tamer Alawam, hat hier in Berlin gelebt. Tamer wollte unbedingt, als die arabische Frühling angefangen hat in Syrien, er wollte unbedingt zurückgehen nach Syrien, um einen Film zu machen, damit er für die Deutsche zeigt, was genau in Syrien los ist. Weil damals Syrien kommt nicht so oft in den Medien und so weiter. Deswegen hat er sich auf dem weggemacht nach Aleppo, und leider beim Dreharbeit kam Rakete neben ihm und dann ist er gestorben. Und so war der Film auch fast einem Jahr tot. Bis Ende 2012, dann hat mich die Produktionsfirma oder halt den Chef von Produktionsfirma Jan Heidig hat mich geschrieben, und er meinte, er will gerne den Film weitermachen, und hat mich gefragt, ob ich Interesse darauf habe, so den Film in Syrien weiter zu drehen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe weitergedreht in Syrien, und dann hat er mich gefragt, ob ich Bock darauf habe, nach Deutschland zu kommen, um ihn zu unterstützen beim Schneiden, Übersetzen und auch, dass ich vor der Kamera meine Erfahrung erzähle. Dann habe ich gesagt, ja, und habe ich ein Visum beantragen, bin ich dann halt quasi ganz langweilig mit Flugzeug 2 Stunden von der Türkei hierher geflogen ungefähr. Das ist halt Luxus im Vergleich für viele andere Flüchtlinge, die schlimmerer Weg hatten. Und dann bin ich halt hier in Berlin gelandet, habe ich den Film weitergedreht, und irgendwie, es gab dann halt 2 Möglichkeiten, soll ich jetzt zurückgehen, aber wohin genau, ich bin überall verfolgt.
Also Sie waren von Syrien in die Türkei erst gegangen?
Genau, das ist halt, weil es gibt keine Flughafens und so weiter damals, immer noch auch, gibt es keine internationale Flughafen jetzt in Syrien. Die
aber Sie lebten in Istanbul dann?
Nee, ich habe nicht gelebt in Istanbul, ich habe habe gefilmt in Syrien und dann bin ich zum Türkei gegangen, um von dort zu fliegen nach...
Sie haben davon erzählt, dass sie die Bedingung hatten, dass sie das Land verlassen, als sie dann aus dem Gefängnis entlassen
wurden. Genau, damals habe ich Syrien verlassen, da habe ich Damaskus verlassen. Ich bin nach Libanon gefahren und dann von Libanon geflogen nach der Türkei. Habe ich dort 2 Monate gelebt in der Türkei, aber ich habe keine Arbeit gefunden und war ich auch obdachlos, habe ich auf der Straße gelebt, hatte ich keine Wohnung, kein Geld. Und dann habe ich mich entschieden, wieder zurück nach Syrien. Dann
und das hier ging?
Ja, aber ich bin gegangen zu Orten, die ohne Assad-Kontrolle, also zu den Norden Syrien damals, Aleppo, Raqqa, Deir ez-Zor, da waren Orte
die ohne Assad-Kontrolle. Die Freie Syrische Armee.
Damals, genau, Freie Syrische Armee, die haben diese Orte befreit von Assad. Damals gab es noch nicht die IS und so weiter, also es ist halt die Zeit, wo nur Freie Syrische Armee, und da habe ich hier dort gelebt und gefilmt und den Film dort weiter gedreht. Genau, und dann, als ich hierher kam, 2013, ist es die IS groß geworden in den Norden. Deswegen gab es eine Gefahr, um zurück zu den Norden. Und gleichzeitig bin ich verfolgt in Damaskus. Und daher war die Entscheidung, okay, ich muss hier bleiben in Deutschland. Weil wenn ich zu den Norden gehe, Norden Syrien, die werden mich die IS verfolgen und auch töten. Und gleichzeitig in Damaskus. Und daher bin ich halt hier geblieben, habe Asyl beantragen und
Seitdem bin ich hier.
Ja, und als Sie Asyl beantragt haben, wie war dann das Asylverfahren? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das empfunden?
Also damals, 2013, auf jeden Fall ist es anders als ab 2015. 2015, wo dann viele Flüchtlinge kamen, ist es langere Verfahren. Also für mich hat den Asylverfahren etwa 4-5 Monate gedauert hier. Auf jeden Fall habe ich auch in Asylheim gelebt, hier in Berlin, in Lichtenberg. Es war die Schwierigkeiten für mich erstmal, dass ich halt das nicht wollte. Also niemand von uns hat gesagt, ey, ich möchte gerne als Flüchtling in meiner Zukunft in Deutschland sein.
Und ja, aber wie war das in dem Heim? Erzählen Sie mal.
Also in dem Heim, wo ich gelebt habe, das war so ein Raum mit 8 Betten, wo wir selbst sehr kuschelig waren drin, dass wir selbst keinen Schrank hatten, wo ich meine Sachen drin lassen kann, meine private Sachen. Ich hatte keinen Tisch, wo ich darauf essen kann, schreiben kann, lernen kann.
Weil Sie hatten einen goldenen Koffer dabei. Was war in dem, wie Sie in Ihrer Autobiografie beschreiben, der goldene Koffer, was ist da drin?
Da sind die halt die ganzes Bücher, oder nicht alle, also meine Lieblingsbücher, die ich mitgenommen habe aus Damaskus, weil ich wusste ganz genau, dass ich, wenn ich jetzt Syrien verlasse und nach Deutschland gehe oder in der Türkei, dort würde ich keine arabischen Bücher einfach finden. Daher habe ich meine Lieblingsbücher mitgenommen und ich hatte halt 2 Koffer, eine kleine, die nur ein paar Kleidung drin waren und ein größerer mit viel Bücher.
Ja, und welche Bücher waren das genau, die Lieblingsbücher?
Also, die sind meistens Theaterbücher. Also, es gibt viele von Shakespeare, Tschechow oder Dostojewski. Es gab auch von vielen arabischen Autoren wie Muhammad Marut und so weiter. Das sind halt für mich diese Zeit, wo ich diese Bücher angefangen zu lesen habe. Damals war ich 13, 14, habe ich angefangen, viele Bücher zu lesen. Und schon damals, als ich angefangen mit diesen Büchern zu lesen, habe ich entschieden, okay, ich möchte in diesem Bereich weitermachen, Filme machen, Theater, Schauspieler sein und so weiter. Das war in dieser Zeit, wo ich angefangen habe, diese Bücher zu lesen.
In welcher Sprache haben Sie die gelesen?
Arabisch auf jeden Fall.
Wann haben Sie angefangen, Englisch zu lernen?
Englisch habe ich mit 19, 18 ungefähr, weil ich in der Schule Französisch gelernt habe. Und Französisch habe ich nie benutzt in meinem Leben, deswegen habe ich die auch vergessen. Und um 19 so habe ich mich entschieden in Syrien, okay, ich will jetzt Englisch lernen, weil ich kann Französisch nicht nutzen. Da habe ich angefangen, in Syrien so genannten Tandem zu machen mit Ausländern, die in Syrien gelebt haben. Ich habe den Arabisch beigebracht und die haben mir Englisch beigebracht. Und so habe ich halt Englisch gelernt.
Firas Alschatter im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, der erfolgreiche YouTube-Blogger, von dem wir ja eben gehört haben, Arabisch ist damit aufgewachsen, Französisch hat er dann gelernt und dann Englisch und vor allem, welche Sprache hat er dann lernen müssen?
Ach, diese Sprache, was ich gerade spreche, also Deutsch. Ich musste halt Deutsch lernen. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen, tatsächlich nicht am Anfang an, als ich nach Deutschland gekommen bin, sondern nach einem Jahr. Also ich bin halt gekommen hier 2013, aber ich habe kein Deutsch gelernt, weil ich damals mich entschieden habe, okay, ich möchte erstmal private Sphäre haben, weil in dem Flüchtlingsheim, wo ich gelebt habe, ich hatte nicht mal einen Tisch, wo ich darauf lernen kann, wo ich darauf schreiben kann und so weiter.
Weil Sie mit mehreren Menschen in einem Raum zusammen genau, waren, die Sie genau, gar nicht kannten.
Genau, auch sogar die sprechen kein Deutsch und die waren auch die meisten irgendwie aus Afghanistan, Pakistan, Iraner und deswegen gab es auch Schwierigkeiten zum Kommunizieren. Also deswegen, ich habe mich entschieden, okay, um Sprache zu lernen, ich muss erstmal sicher sein, dass ich hier in Deutschland bleiben darf. Also das heißt, ich muss warten, bis ich Papiere kriege. Dann habe ich Papiere bekommen. Das hat 4-5 Monate gedauert. Dann habe ich angefangen, Wohnung zu suchen. Und stell mal vor, wie einfach es ist für einen Flüchtling, der da kein Deutsch spricht, der keinen Job hat, der ziemlich neu in Deutschland ist, Wohnung zu finden.
Ja, aber jetzt könnte ich natürlich sagen, wenn ich an all die Klischees denke, die in allen Zeitungen über Firas Alschatter verbreitet wurden, der Hipsterbart, die Brille, all das, was so dazugehört, da könnte er natürlich auch irgendwie so ein Computer-Nerd aus dem Prenzlauer Berg sein.
Das war für mich, damals habe ich angefangen, dann richtig viele E-Mails zu schreiben, um eine Wohnung zu suchen. Und ich kann mich daran erinnern, es gibt diese Webseite WG gesucht, was immer die Leute mir gesagt haben, ich muss dort Wohnung finden. Ich habe über 500 E-Mails geschrieben und dann, ich kriege keine Antwort. Dann
500?
Habe ich über 500 E-Mails geschrieben und dann habe ich keine Antwort gekriegt. Deswegen habe ich den Webseite geschrieben, Entschuldigung, aber ich kriege keine Antwort. Warum? Und dann habe ich Antwort gekriegt, dass die mich gesperrt haben, dass die einfach gedacht, dass ich Spam bin und die ganze Zeit, die haben mir gesagt, niemand schickt 500 E-Mails, deswegen haben wir dich blockiert, dass niemand meine Nachrichten kriegt.
Wieso? Also, das verstehe ich jetzt nicht.
Also ich habe sehr viele Nachrichten geschickt, dass die gedacht haben, dass dieser Typ ist ein Spam und es ist halt kein echter Typ, es ist halt irgendwie, deswegen haben die mich die Webseite blockiert. Ich hatte selber dann irgendwie über 100 Wohnungsbesichtigungen gehabt, bis das einmal, da war Samstag und es war Schnee überall. Und da habe ich gesehen, da gibt es eine Wohnungsbesichtigung hier in der Nähe von mir, am Alex. Bin ich dann dahin gegangen, ich komme und zwar alleine in der Wohnungsbesichtigung. Und so, Gott sei Dank, habe ich endlich eine Wohnung gekriegt nach lange, über 5-6 Monate so Suche. Und hier ab diesem Monat, dann halt März 2014, habe ich mich entschieden, okay, jetzt kann ich in eine Schule gehen und anfangen, Sprache zu lernen. Und habe ich dann fast einem Jahr ungefähr halt Sprachkurse besucht, bis dass ich den Niveau C1 bekommen habe, weil ich wollte halt unbedingt in die Uni studieren. Und dann habe ich mich auch beworben zum Filmuniversität Babelsberg. Ich studiere auch mittlerweile dort Montage und Film machen. Und damals, als ich mich beworben habe, habe ich mein allererstes Video auch im Internet hochgestellt und seitdem halt lief die beiden zusammen. Also ich studiere und mache ich meine Videos und sowas.
Und Sie haben mittlerweile 2 Bücher geschrieben. Genau. Nicht nur die Autobiografie, ich komme auf Deutschland zu, sondern einen zweiten Band, der jetzt letztes Jahr erschienen ist, Verstehe einer die Deutschen.
Vor 2 Monaten ist erschienen, Verstehe einer die Deutschen.
Wer hat Ihnen denn dabei geholfen?
Was meinen Sie?
Ja, sprachlich. Sie sprechen wunderbar. Deutsch ist überhaupt keine Frage.
Danke.
Ich spreche nicht ansatzweise so gut Arabisch, wie Sie Deutsch sprechen. Aber wenn ich mir das angucke, da muss doch einer noch richtig irgendwie Sie unterstützt haben, wie flott und locker das geschrieben ist.
Also auf jeden Fall.
War das Jan Heilig,
der Ja, Producer? Natürlich Jan Heilig auf jeden Fall war dabei mit dem ganzen Schreiben und der hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber auch dazu immer, muss man sagen, es gibt immer Lektoratteam in jeder Verlag, die dafür zuständig sind, um zu beraten und zu sagen, hier könnte man dieses Satz nutzen ist besser, gleiche Bedeutung, aber es kommt besser bei den Leuten. Hier muss man das ändern. Also es ist halt auch, aber am Ende ist es halt meine Gedanken mit auch auf jeden Fall Hilfe von anderen, um das besser zu schreiben, weil bleibt für mich auf jeden Fall deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache, obwohl dass ich zum Beispiel sogar mit meinem Hund zu Hause rede ich nur Deutsch. Ich weiß nicht warum, aber ich rede mit ihr Deutsch. Könnte ich auch vorher von Anfang an mit ihr Arabisch sprechen, aber ich habe irgendwie immer auch meine Innengedanken, meistens auch Träume sind die auf Deutsch. Daher ist es halt, kann ich sagen, auch Deutsch für mich ist mittlerweile meine zweite Muttersprache. So.
Ja, und jetzt liegt die Frage natürlich auf der Hand. Ist Deutschland dann auch die neue Heimat?
Für mich auf jeden Fall, Berlin ist es meine neue Heimat. Es ist die Heimat, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich gefunden habe, wo ich sage, hier habe ich mich gefunden, hier bin ich erwachsen geworden. Also ich bin mit 21 hierher gekommen, aber Berlin hat viel in mir geändert.
Was?
Es ist das erste Mal, dass ich sein kann, wer ich bin, ohne Angst zu haben von den anderen Menschen, was die anderen sagen wollen. Es ist für mich das erste Mal, dieses Freiheit zu erleben, dass ich dieses Verantwortung, ich für mich selber alles machen muss. Vorher habe ich bei meinen Eltern zu Hause gelebt, meine Mutter für mich Essen gekocht und so weiter. Hier habe ich mich um alles gekümmert und jetzt mittlerweile auch um meine Familien, weil jetzt nachhinein sind die meine Eltern hierher gekommen, jetzt seit einem Jahr. Die wohnen hier auch. Ich helfe denen auch. Ich mache für die ganze bürokratische Sache. Ich unterstütze die auch und so weiter. Es ist halt auch Verantwortung für mich, die ich hier in diesem Land bekommen habe. Aber trotzdem ist es für mich Firas, gerade wo ich gerade bin, das liegt daran, dass ich hier in Deutschland, in Berlin bin, wie in diesen Ständen. Ich glaube, in Syrien würde ich nicht schaffen, bis in 27 Jahren, also mein erstes Buch habe ich dann mit 25 geschrieben. Ich glaube, wenn ich noch in Syrien geblieben, würde ich nicht ein Buch schreiben mit 25.
Können Sie sich denn überhaupt vorstellen, jemals nach Syrien zurückzugehen?
Also
wenn Assad irgendwann mal nicht
wenn
mehr
ich dort,
der Diktator sein
sollte?
Ich würde sagen,
wenn ich dieses Freiheit, was ich hier in Deutschland habe, dort haben kann, da habe ich kein Problem. Also ist es für mich die Freiheit mittlerweile sehr wichtiger Teil meines Lebens, dass ich nie ohne die vorstellen kann, dass ich leben ohne Freiheit.
Versteh einer die Deutschen, der Titel also des zweiten Buches. Was haben Sie denn an den Deutschen verstanden?
Durch mein erstes Buch bin ich halt sehr oft zu Lesungen und Veranstaltungen eingeladen, dass ich in Kenz, also ich glaube, ich bin, ich kenne viele Orte in Deutschland mehr als die meisten Deutschen. Also ich habe in 2 Jahren über 200 Veranstaltungen gemacht, in denen ich mit über 10.000 Menschen persönlich getroffen habe und auf jeden Fall halt quasi diese Veranstaltung von Ort zu Ort. Jedes Mal habe ich neue Sachen gelernt, komische Sachen erlebt.
Zum Beispiel welche komischen?
Also für mich war zum Beispiel witzig immer so, wenn ich in einem Ort wie Neuenberg, kam ich in Neuenberg an zum...
Nürnberg.
Kam ich in Nürnberg an und sag, ja, hallo, hier in Bayern, dann alle sagen, nein, hier, du bist nicht in Bayern, du bist hier bei uns Franken, wir sind Franken. Oder hier in Berlin als immer so über die Schwaben ein bisschen schlechter, dass die Leute irgendwie, die hier in Schwaben, Berliner mögen nicht so sehr Schwaben, wie ich mitbekomme, habe durch meine Berliner Freunde und so weiter. Und das finde ich halt krass für mich zu sehen, dass das auch hier in Deutschland selbst dieses unterschiedliche Kulturen und beim Witze kommen die auch die Witze bei manchen Menschen von Ort zu Ort total anderes.
Erzählen Sie mal Ihren Lieblingswitz.
Mein Lieblingswitz. Also es ist halt, was ich normalerweise mache, ist es halt, betrifft es immer mit meiner Arbeit, mit meinen Geschichten, was ich hier erlebe. Zum Beispiel das krasseste Ding, was ich hier in Deutschland erlebt habe, es war für mich, dass ich Asyl beantragt habe. Das Erste, was die mir gesagt haben, 1, du darfst Berlin nicht verlassen. 2, du darfst keine Integrationssprache besuchen. 3, darfst du nicht arbeiten. Am nächsten Tag, wirklich einen Tag danach, kriege ich das erste Post in mein Leben.
Das erste was?
Post.
Post.
Post, Brief. Also wir haben Brief. In Syrien kein Post. Wir haben in Syrien kein Post. Und das erste Post, was ich kriege, was war das? Steuernummer. Ich darf nicht arbeiten gehen, trotzdem kriege ich das erste Post in mein Leben, so Steuernummer, bitteschön. Und was auf Deutsch? Der ist auf Deutsch, ich verstehe gar. Und ich musste dieses Steuernummer, obwohl das nur Steuernummer ist, an über 5 Leute geben, 5 Deutsche, die haben dieses Brief gelesen und nicht verstanden. Die ist auf Deutsch geschrieben, Deutsche selbst haben das nicht verstanden. Und ich, der kein Integrationssprachekurs besuchen darf, kriege ich solche Briefe, die ich, wie soll ich das verstehen? Das sind halt so Momente, die ich in Deutschland erlebt habe. Und deswegen auch so habe ich das in das Buch Verstehe eine, die Deutschen geschrieben, so über diese Momente, die man irgendwie nicht kapiert, wie das klappt zusammen halt.
Firas Al-Shatta. Sie haben erzählt, Ihren alten Jugendtraum, Schauspieler. Sie haben auch angefangen, in Syrien Schauspielerei zu studieren. Jetzt studieren Sie Filme machen in Potsdam. Können Sie sich nicht doch vorstellen, irgendwann nochmal Schauspielerei? Also wenn ich Sie hier jetzt so erlebe, muss ich, ohne große Komplimente zu machen, auch sagen, es würde schon danach schreien.
Ja, natürlich, auf jeden Fall würde ich gerne unbedingt Schauspieler wieder machen. Es war für mich aber am Anfang an hier klar, weil ich halt dieses ausländische Akzent habe, dann würde ich am meisten immer die gleiche Rolle im Film kriegen. Und das will ich halt nicht. Ich will nicht immer der Araber, der seine Frau immer schlägt, in den deutschen Filmen sein. Und ich will auch nicht sein, der am besten Fall der Drogendealer. Und das ist halt immer am meisten was von Rollen. Aber mittlerweile gibt es die einen Araber gegeben. gegeben wird, so immer der Drogendealer oder der Terrorist oder der Flüchtling, und ich will irgendwie außer diese kleine Rollen so zu sein. Deswegen weiß ich nicht, was in Zukunft auf mich zukommt.
Aber haben Sie nicht schon eine Rolle, die des berühmtesten Flüchtlings in Deutschland überhaupt? Ist das nicht auch eine Rolle, diese Prominenz?
Auf jeden Fall. Wo ich gerade bin, ist es eine Verantwortung. Es ist nicht nur Rolle. Ich spiele nicht die Rolle, das bin ich. Und das ist auch gleichzeitig Verantwortung, die ich übernehme. Und auf jeden Fall versuche ich, das gut damit zu machen, damit ich irgendwie die Menschen auf der anderen zu bringe, damit ich die Menschen zum Lachen bringe und damit ich auch irgendwie anderer Bild über uns Flüchtlinge, über uns Syrer zu zeigen.
Danke, Firas Altschatter.
Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für Zuhören, und wir sehen uns oder wir hören uns.
Wir hören uns hoffentlich.
Ja.
Klaus Pogatzki sagt Danke und Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.